Einen recht schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf und herzliche Grüße vom CZD und ganz besonders vom Andy Cox. Ganz herzliche Grüße. Als ich über das Predigtthema nachgedacht und gebetet habe und dann gesehen habe, dass heute der Sonntag Rogate ist, habe ich gesagt, dann ist Beten dran. Aber dann habe ich mir wieder gesagt, hier über Beten zu reden. Aber ich versuche es dennoch. Wir haben eben schon den Wochenspruch gehört, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Aus Psalm 66, Vers 20. Ich habe dieses Bild dazu gesehen und Gebet formt. Wir können einmal mit unseren Gebeten unseren Schöpfer bewegen, uns zu formen. Und wir werden auch geformt, indem wir beten. Das fand ich so schön, mit diesem Bild zu sehen. Aber die Frage ist heute, was ist Kommunikation mit Gott? Und wir wollen in die Bibel schauen und uns einfach von ihr leiten lassen, was dort drin steht. Zunächst müssen wir wissen, dass Gott uns als Gegenüber geschaffen hat. Und wenn wir in 1. Mose 1, 27 lesen, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, dann sehen wir, dass Gott ein Gegenüber gesucht hat, das ihm gleich ist, das ihm ähnlich ist. Und sie hörten seine Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Gott suchte ihre Gegenwart und sie suchten die Gegenwart Gottes. Er wollte ein Gegenüber haben, mit dem er seine Liebe begegnen konnte und mit dem er reden und kommunizieren konnte. Und das hat auch gut geklappt, bis die größte Katastrophe der Menschheit eintrat, der Sündenfall. Gott hat dann die Menschen nach dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben und wir lesen das in 1. Mose 3, 22 und 23. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen, Gutes und Böses. Und dass er nun etwa nicht seine Hand ausstrecke und auch noch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Das war die Konsequenz aus dem Sündenfall. Aber wie geht es nun mit der Kommunikation weiter? War noch ein Gebet, ein Kontakt mit Gott möglich? Zunächst gab es aber nur Gespräche in eine Richtung, nämlich Gott hat Menschen etwas gesagt, aber die Antworten waren nicht so groß. Es war kein Dialog, die Kommunikation war einseitig. Und dann finden wir das erste Gespräch mit Gott wieder. Das ist mit Kain. In 1. Mose 4, Vers 13 und bis 15 steht, da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, dass ich sie tragen könnte. Vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Kain redet mit Gott und Gott antwortet. Und der Herr sprach aber zu ihm, nicht so, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er geächtet werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit er ihn nicht erschlüge, der ihn fände. Kain war also der Erste, mit dem Gott wieder sprach. Und dann fand ich das erste Gebet. Das war eigentlich das war kein Gebet, das war ein Notruf, den der Kain abgesendet hat. Aber das erste Gebet war dann mit Abraham. Und wir lesen 1. Mose 15, Vers 1 bis 2. Geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses. Das wird Elisa von Damaskus. Hier haben wir das erste Gespräch wieder. Es beginnt wieder ein Dialog mit Gott. Es wird wieder kommuniziert. Und jetzt wollen wir mal einfach in die Bibel hineinschauen und uns ein paar Dinge heraussuchen. Und wir fangen mal an. Wie und wann betete Jesus? Mit der Frage eigentlich, können wir uns ein volles Beispiel an Jesus' Gebetsleben nehmen? Wie und wann betete Jesus? Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus, als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Ich war ganz, fand das ganz spannend. Das steht nur in einem Evangelium, nämlich bei Lukas, dass Jesus danach betete. Und jetzt geschieht etwas, öffnete sich der Himmel, der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist das erste Mal, dass man in der Bibel erwähnt, dass Jesus betet. Und in einem ist hier, wir sehen, erleben erstmalig in der Taufe die Trinität Gottes. Und der Heilige Geist und Jesus werden zu einer Einheit. Das ist etwas, was wir weiterhin betrachten müssen. Denn Jesus ist mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Das war noch kein anderer zu der Zeit so wie er. Und eigentlich ist er zwei der Trinität. Und das müssen wir im Gebetsleben sehen, dass er ganz anders handelt in seinen Gebeten, als wir es eigentlich vermögen. Zunächst, wann betete Jesus am meisten? Wann suchte er die Nähe Gottes? In Markus 3 lesen wir, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus sucht zu Beginn des Tages die Nähe des Vaters. Ich würde einfach sagen, die Dreieinigkeit trifft sich. Sie können morgens miteinander austauschen, was ist. Sie können sehen, was ist. Der dreieine Gott trifft sich am Morgen. Dann machen wir einen Sprung. Jesus speist 5000. Bittet er um das Brot? Lesen wir mal in Johannes 6, Vers 11 bis 12. Nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Und als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirft. Jesus bittet nicht an der Stelle. Er handelt in Vollmacht als Gottes Sohn und er dankt, dass er das Brot nehmen darf. Ganz deutlich kriegen wir das bei der Erweckung des Lazarus mit. Da lesen wir in Johannes 11, Vers 41, man nahm nun den Stein vom Eingang weg, Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Er bittet für die Menschen und nicht um die Auferweckung des Lazarus. Das ist eine interessante Sache zu sehen, dass Jesus einfach, es geht ihm um die Menschen. Und das war auch das Wunder, das er für die Menschen getan hat. Danach war der Einzug der Palmsonntag in Jerusalem. Jesus handelt immer mit Vollmacht, denn er ist Gott. Die menschliche Seite erleben wir einmal an ihm. Er bittet, um den Willen des Vaters zu erfahren. Und das war vor dem Gang nach Golgatha. In Matthäus 26, 39, er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorüberziehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er begibt sich voll in den Willen seines Vaters. Und man kann hieran erkennen, die menschliche Seite, die Jesus wirklich auch als voller Mensch hatte, denn er wusste, was ihm bevorstand. Aber bevor er diesen Weg ging, betete er für den Dienst oder bestätigt den Dienst für seine Jünger. Nach der Fußwaschung, die ich hier als Bild habe, betet er oder redet, sagt er zum Vater, solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast. Die Macht deines Namens, ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir, ich sage dir das alles, solange ich noch hier bin in der Welt, bei ihnen bin, damit meine Freude ganz mit sie meine Freude ganz erfüllt. Und das sagt er, bevor sie erleben werden, dass er gekreuzigt wird. Hier ist das Zwiegespräch mit dem Vater deutlich. Es ist kein klassisches Gebet in dem. Denn ich würde menschlich sagen, er rechtfertigt sich auch vom Vater, was er getan hat in seinem Auftrag. Aber dann betet er für uns, die wir hier sitzen, für alle, die noch hier sitzen werden und für alle, die zum Glauben kommen. Er sagt, ich bete aber nicht nur für sie und für seine Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Jesus hat uns etwas gegeben, nämlich seine Herrlichkeit. Und die können wir erleben, wenn wir miteinander, wir Christen miteinander, in Liebe begegnen. Denn er hat auch gesagt, an eurer Liebe soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also Jesus hat für dich bereits gebetet und er machte die Zusage, wie sie hier im Vers 22 steht. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich auch nun ihnen gegeben, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. In aller Trübsal, die wir manchmal erleben, ist es gut, das immer wieder vor Augen zu haben, dass wir seine Herrlichkeit erleben und haben dürfen. Und als letztes bei Jesus, er betet für seine Feinde. In der schlimmsten Stunde seines Lebens sagt Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier am Kreuz steht Jesus zu seiner Aussage in der Bergpredigt, indem er sagt, liebet eure Feinde. Er vergibt denen, die hier ihn ans Kreuz genagelt haben. Soweit das Bild über Jesus und wie sein Gebetsleben aussah. Ein paar kleine Lichtblicke daraus. Und wie sieht das nun bei uns aus? Wie bete ich und du oder sie, wie immer? Wie bete ich? Und ich sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer solch ein Kind um meinen Namen nimmt, auf meinetwegen aufnimmt, der nimmt mich auf. Ich kann wie ein Kind Gott alles sagen. Gott, meinem Vater, denn der Heilige Geist sagt uns, dass wir Abba sagen dürfen, Vater sagen dürfen. Und wir dürfen ihm alles sagen und dürfen ihn mit ganz kindlichem Herzen bewegen. Deswegen habe ich dieses Bild hier ausgesucht. Und auch das nächste ist ein Bild, das erstmal zum Schmunzeln ist. Wo und wie bete ich? Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Beten soll ein Zwiegespräch sein, ein ganz normales Gespräch und nicht ein irgendwelches Runterleiern von Gebeten. Wenn ich nicht mit meinem Herzen mit Gott reden kann, dann ist das nicht das, was Gott möchte. Er möchte mit mir kommunizieren. Er möchte, dass ich ihn anbete oder mit ihm rede wie mit meinem Vater. Und das darf ich jetzt dabei wissen. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Ist das nicht toll, dass wir wissen dürfen, dass er wirklich alles kennt, was wir brauchen und was wir benötigen? Und das ist auch wichtig, denn eigentlich sind wir als Gegenüber, als Lobpreiser gemacht und nicht als Wunschzetteleinreicher. Gott ist allwissend, ewig und heilig. Er ist der einzige und der liebende Gott. Aber nun gibt es einen, der gern möchte, dass wir nicht beten. Denn das ist das Schlimmste, was er erlebt, nämlich der Feind, der Satan weiß, wenn wir beten, kann er uns nichts tun. Und er möchte uns mit aller Macht davon abhalten. Und das merken wir, wenn wir anfangen zu beten, dass wir immer wieder Anfeindung kriegen, dass wir andere Gedanken kriegen, dass wir uns nicht konzentrieren können. Und deswegen sagt auch Jesus, geh in dein Zimmer, in deine Kammer und schließ alles ab. Das Gebet allein ist wichtig, ohne das geht's nicht. Ich muss mit meinem Gott Zwiesprache halten können und dazu gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Man muss einen Platz, eine Form finden und das muss jeder selbst herauskriegen. Ich selbst führe zum Beispiel ein Gebetstagebuch, ich schreibe meine Gebete. Dann bin ich mehr konzentriert und kann mich nicht ablenken lassen. Aber das muss jeder finden, wie es für ihn wichtig ist und wie es für ihn geht. Wichtig ist, dass ich bete, dass ich mit Gott kommuniziere. Als ich noch in der Vorbereitung war und der Schwester Diane meine Predigtkonzept geschickt habe, hatte sie geschrieben, ob ich über Daniel predige. Dann fiel mir ein, der Daniel gehört hier hinein in die Predigt, nämlich für die Fürbitte. Er ist einer der größten Fürbitter, den wir kennen. Und ich habe hier bewusst mal die deutsche Fahne daneben gehangen, denn er hat für sein Volk gebetet. Und ich lese aus Daniel 9 die Verse 4 bis 5. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und von deinen Rechtsbestimmungen abgewichen. Daniel betet für sein Volk Israel und bekennt oder stellt sich unter die Sünde seines Volkes, trotzdem er überhaupt nicht dabei war. Und das ist auch der Auftrag für unser Volk, dass wir unser Volk tragen. Und das in der Fürbitte, und ich lese weiter aus dem Gebet. Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Hohn geworden, für alle rings um uns her. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechts und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn Willen. Herr, nach deinen Taten, deiner Gerechtigkeit möchten doch dein Zorn und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Darmstadt, von Berlin, der Europäischen Union und so weiter. Gebe unseren Politikern Weisheit von dir und leite sie in allen Entscheidungen. Wende die Pandemie weltweit ab und zeige uns deinen Plan nach oder in der Pandemie. Das kann unser Gebet sein für unser Volk, für uns. Und wenn ich hier zum Schluss gesagt habe, zeige uns deinen Plan nach oder in der Pandemie. Ich bin der Meinung, wir kommen nie wieder zurück, wo wir waren. Gott hat etwas anderes vor und wir müssen erfahren, was hat er mit uns, den Gemeinden in dieser Zeit vor und wie geht es weiter, was ist unser Auftrag in dieser Welt. Und jetzt noch ein Wichtiges, was wir beim Beten immer beachten sollten. Der Heilige Geist tritt für uns ein. Und in Römer 8, Vers 26 und 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Und ich glaube, das ist das Wichtige dabei, dass wir das vor Augen haben dürfen. Wir dürfen ihm alles sagen, auch wenn wir wütend sind, Ungerechtigkeit sind, auch wenn es dir gar nicht nach Beten ist. Das ist ganz entscheidend. Du kannst Gott alles sagen. Wir haben neulich jemanden in meinem Hauskreis gehabt, der war fürchterlich wütend geworden, dass er noch nie erlebt hat, dass jemand vom Krebs geheilt worden ist. Und die Leute immer gestorben sind. Er wurde wütend darüber. Ich habe dann zu ihm gesagt, lieber Freund, sag es Gott so, wie du es eben hattest. Und beim nächsten Mal sagte er, ja, entschuldigt, ich war völlig auf dem falschen Dampfer. Das ist das, was wir wissen dürfen. Wir dürfen alles sagen und wir müssen mit nichts hintervorhalten. Wir müssen nicht ein heiliges Gesicht machen, sondern wir dürfen Gott unser ganzes Gesicht zeigen. Er kennt es sowieso. Und es kommt nicht auf die Form des Gebets an. Rede so mit Gott wie mit deinem Vater. Und der Heilige Geist tritt für dich ein. Und nun kennen wir ja unsere Wunschlisten. Ja? Die haben wir manchmal so aufgelistet wie den Wunschzettel zu Weihnachten. Und den beten wir dann auch ab. Und Herr, gib doch und mach doch und tu doch. Und dann wundern wir uns, dass Gott kein Gebet erhört. Und hier schreibt Jakobus in den Verse 2 bis 3, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu betragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Das ist der Grund für die unerfüllte Wunschliste. Gott stoppt die Dinge, die wir in Gottes Augen nicht benötigen oder sie uns nur schaden können. Das ist immer wichtig, dass wir das wissen. Und beim Gebet, wenn wir selber beten, ist die Herzenseinstellung die ganz entscheidende. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist die wichtige Herzenseinstellung. Ohne unseren Feinden oder was immer zu vergeben, vergibt Gott auch nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir in unserem Herzen tragen müssen. Denn wenn wir da keine Vergebung aussprechen oder nicht vergeben, verhärten sich unsere Herzen selber und wir können nicht mehr die Kommunikation mit Gott so betreiben, wie wir es eigentlich möchten. Ja, und Jesus sagt aber jetzt auch, und das ist das Tröstliche dabei, wann werden unsere Gebete erhört? Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbaren wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Und welche Bitten sind das? Das sind die Bitten, die uns der Heilige Geist aufs Herz legt, die in Verbindung mit Jesus entstehen und wo man einfach sagen kann, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das war jetzt für das persönliche Gebet gedacht. Und wie ist das jetzt mit dem gemeinsamen Gebet? Das ja auch wichtig ist, dass wir hier zusammen sind. Leider können wir Gott nicht in unseren Liedern lobpreisen, denn ein gesungener Lobpreis ist ein Gebet. Und wir sind zum Lobpreis von Gott gemacht und geboren. Und eines, ich möchte einfach den 150. Psalm lesen, den liebe ich einfach. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in der Feste seiner Macht, lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit, lobt ihn mit Posaunen, lobt ihn mit Psaltern und Harfen, lobt ihn mit Pauken und Reigen, lobt ihn mit Saiten und mit Pfeifen, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit klingelnden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Die gemeinsamen Gebete können vielseitig sein. Lobpreis, Anbetung, Fürbitte. Es gibt auch die Chorgebete, wo jeder laut betet, was eben Gott aufs Herz legt. Und manche finden das ist ja schlimm, da hört man ja gar nichts. Ja, wenn Gott alle Gebete in dem Moment, die jetzt gerade gesprochen werden, hört, klingt das noch viel schlimmer. Aber er erhört jeden Einzelnen. Das ist die Größe Gottes, dass er jedes Individuum, jeder mit ihm kommunizieren kann und er immer für ihn da ist, für jeden Einzelnen und wenn es Milliarden auf einmal sind. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist die Zusage, die wir haben und die auf dem gemeinsamen Gebet liegt. Und wir beten gemeinsam in der Gemeinde. Und hier möchte ich einfach das Gebet nehmen, das die Gemeinde in Jerusalem gebetet hat, als der Johannes und der Petrus entlassen wurden. Sie wurden gepeinigt, ihnen wurde verboten, über Jesus zu reden. Und dann stand die ganze Gemeinde auf und betete Folgendes, teilweise aus dem Psalm 2. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Macht aber haben sich miteinander verbunden, zum Kampf gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie diese in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde. Wenn wir das erleben können, dass durch unser Gebet die Erde bebt, dann haben wir etwas erlebt. An dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das ist auch die Verheißung, die auf dem gemeinsamen Gebet in der Gemeinde liegt. Und jetzt könnten wir uns die letzte Frage stellen. Warum sind eigentlich unsere Gebete mächtig? Und da gibt uns die Bibel ganz genaue Auskunft. Wo bleiben sie, die Gebete? Und warum sind sie so mächtig? Und ich lese aus Offenbarung 8, Vers 1 bis 3. Und als es das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron Gottes ist. Der vor dem Thron Gottes ist. Da liegen sicherlich nicht unsere Wunschlisten, aber da liegt unser Lobpreis. Da liegt das, wo wir Gott anbeten. Und was geschieht damit? Das ist noch viel spannender, deswegen sind sie so mächtig. Und der Rauch und das Räucherwerk stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen, nämlich die letzten Posaunengerichte. Und bei der siebten Posaune kommt Jesus wieder. Die Gebete sind mit die Gerichtsschalen, die Gott auswirft. Er hat uns mit eingesetzt und unsere Gebete sind nicht verloren, sie sind mächtig. Und das ist das, was wir immer vor Augen haben sollten. Und ich möchte mit einem Teil aus der Bibel, das habe ich aus einem kleinen Gebetsbuch Tageslesenbuch von Mike Bickel. Und das fand ich so toll, es war so nett, als ich gerade die Predigt vorbereitete, kam eine Frau zu mir und sagte, du, das würde ich nehmen. Ich sage, das habe ich gerade eben gemacht. Offenbarung 4, Vers 2 bis 5. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen strahlend wie ein Smaragd umgab den Thron mit seinem Glanz. Rings um den Thron standen 24 andere Throne und auf diesem Thron saßen 24 Älteste, die in weißen Gewändern gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Vor dem Thron in der Mitte, der zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und von Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes oder der Heilige Geist. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausbreitete und ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Wir stehen also vor dem Thron Gottes. Und Mike Bickel schreibt jetzt Folgendes dazu. In den ersten Jahren, als ich ein beständiges Gebetsleben aufbauen wollte, fühlte ich mich, als würde ich in die Luft beten. Zu irgendeinem nebulösen Wesen weit außerhalb meiner Reichweite. Ich fühlte mich nicht verbunden, als würde ich wirklich zu einer Person beten. Aber mit einer Zeit wurde mein Gebetsleben sehr bereichert, weil ich meinen Blick beim Beten seit einigen Jahren ganz einfach auf das richte, ich nenne es staunend zu Gottes Thron betrachten. Und das hat mein Gebetsleben deutlich verändert. Und ich denke, das ist einfach eine Hilfe für uns. Wir beten nicht zu einem nebulösen Wesen. Wir stehen, wenn wir beten, vor dem Thron Gottes, der uns hier in der Bibel beschrieben wird. In voller Herrlichkeit. Wir können das lesen, wir werden es nie begreifen, wie es ist, wenn wir nicht dastehen. Aber es ist herrlich, es ist schön. Und dieser Gott hört uns. Er will mit uns reden, er kommuniziert. Und dazu möchte ich Mut machen. Mut machen nicht nur in dieser Woche, sondern immer. Denn Gott liebt es, wenn wir mit ihm reden. Und gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen.